Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Reimer Boy-Eilers. Ich bin auf Helgoland aufgewachsen und lebe als Schriftsteller in Hamburg. Zurzeit arbeite ich an einem großen Romanprojekt. Der Titel Mit Magellan. Es geht um die erste Weltumsegelung. Das war ungefähr um 1500. In dem zweiten Band dieses Projekts, das ich jetzt auf der Leipziger Buchmesse 2024 vorstellen werde, geht es um die Fahrt von Spanien nach Südamerika. Der erste Landfall ist in Rio de Janeiro, damals natürlich keine Stadt, eine Großstadt schon gar nicht, sondern ein wunderschöner Flecken, ein Urwald. An Bord ist auch ein Narr, der Narr von Magellan, Georg von Asamoah, den ich auch gleich vorstellen werde. Die Romanfiguren sind zum Teil erfunden, zum Teil authentisch. Die ganzen Umstände sind historisch recherchiert. Auch der Tausch beispielsweise mit Spielkarten gegen Lebensmittel. Georg von Asamoah hatte seine privilegierte Stellung an Bord genutzt und sich einige eiserne Angelhaken besorgt, die eigentlich als Tauschware gegen Gewürze auf den Molukken reserviert waren. Ich hatte unter anderem ein paar Messingglöckchen, bedruckte Taschentücher und ein Kartenspiel in meinem Hüftbeutel dabei. Der Schalksnar kniff ein Auge und sagte: Mein Reichtum, Friesenmann, ist die Großzügigkeit meines Herrn Don Fernando. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, trotzdem gab ich ihm eine Antwort. Siehst du, Georg, das ist der Haken an der Sache. Derart spielten wir verkehrte Welt. Der Narr tauschte das Werkzeug des Fischers und der Fischer die Glöckchen des Narren gegen zwei Früchte, deren braunes und stachliges Äußeres nicht verriet, welches köstliche gelbe Fleisch, süß und erfrischend, sie bargen. Von ihrem Äußeren als Tannenzapfen ließ ich mich nicht mehr täuschen, auch waren sie viel größer, wie etwa ein tüchtiger Bierkrug oder ein Milchtopf, und wurden Nanasi oder Ananasi genannt. Als wir einige Stücke davon gekostet hatten, schnupperte ich leckeren Bratenduft, der von zahlreichen kleinen Feuern am Strand aufstieg, wo Schiffskinder wie lauter glückliche Schiffbrüchige mit den Einheimischen zusammensaßen und allerlei Fleisch und Gemüse, Garten und Briten, vorzüglich Hühner, kamen an den Spieß. Mein Magen meldete sich mit großer Überzeugungskraft und Georg von Asamoah ging es ebenso. Ich opferte eine Pik 7 aus dem Kartenspiel, das ich am Mann hatte, gegen ein fettes Huhn. Georg tat dergleichen gegen einen Kamm und wir baten den Kobold, der uns die Tiere ausgeliefert hatte, ihnen zum guten Ende auch den Hals umzudrehen. Denn er war gut bedient mit unserem Tausch und mit Hühnern hatte der Waldmensch, ein Krieger aus der Gefolgschaft Marangatus, mehr Übung als ich, der ich besser darin war, Dorsche zu schlachten und auszunehmen. Auch Georg riss lieber Witze über kopflose Hühner, als dem Witz Taten folgen zu lassen. Mein Hund Nimmersatt tollte am Strand umher und verbrüderte sich mit den Hunden der Indianer. Ich gönnte ihm die tierische Gesellschaft von Herzen. Zugleich ermahnte ich mich, auch für ihn zu sorgen, denn am Ende war die Bucht von Rio ein fremdes Territorium für ihn. Und wenn er auch ein mit vielen Wassern gewaschener Amsterdamer Straßenhund gewesen war, so blieb er von Natur aus freundlich und nachgiebig. Und so wenig er jemals ein Revier besessen hatte, dass es unter allen Umständen zu verteidigen galt, so wenig würde er im Besitz eines Knochens bleiben, wenn die Indianerhunde ihm das Fressen streitig machen sollten. Am Waldrand, gleich unter den Palmen, erschollen Vogelrufe, auch Fetzen von Melodien und menschlichen Stimmen dazwischen. Jedenfalls klang es dem erstaunten Ohr danach. Es waren aber alles Loravögel, auch Papageien genannt, die sich überaus zierlich und lustig äußerten. Fünf oder sechs Tiere, eine bunte Wolke aus Federn, sie waren zahm und gelehrig und zum Tausch ausgestellt. Der Marktstand war ein Baumstumpf, an den ein Querholz wie eine Rahe gebunden war. Es saßen aber keine Schiffskinder darauf, sondern die singenden und plappernden Papageien, was wiederum einem Trupp von Seeleuten durchaus nahe kam. An einem Fuß trugen sie Schlingen, die in der kräftigen, wohlgeformten Hand der Vogelhändlerin endeten, denn es war ein Weib, das dieses Geschäft betrieb. Manchmal fiel sie in den Gesang ihrer Gefangenen ein, Und ich meinte, noch nie etwas so Schönes gehört zu haben. Und dabei endete es nicht. Allein ihr Anblick war ein eigenes, wunderbares Lied, geschaffen vom ersten Tonkünstler im Erdenrund, die augenreiche Melodie der Vogelhändlerin. Jetzt muss ich etwas erwähnen, was sich der spätere Leser oder die Leserin meines Reiseberichts im kalten Norden mittlerweile schon denken kann, da alle Frauen hier in der Bucht im Lichtkostüm umherliefen. Trotzdem widerstrebt es mir und kommt mir vor wie eine billige Kolportage, denn es wird im Abendland schief aufgefasst und kann nicht so empfunden werden wie von uns Besuchern in den heißen Zonen oder gar von den Eingeborenen selber. Meine Vogelhändlerin war nackend bis auf einen winzigen Lendenschurz, der mehr versprach als verhüllte. Eine leuchtend gelbe Blüte hinter dem Ohr war ihr mädchenhafter Schmuck. Außerdem hatte sie für ihr Geschäft noch ein Fell locker um die Schultern gelegt, so dass sich ein Papagei darauf niederlassen konnte, falls ihm danach war oder seine Herrin es verlangte, ohne ihre glänzende, makellose und rot gefärbte Haut zu verletzen. Ich hatte noch nie eine kunstfertige Bühne gesehen und hatte auch kein Singspiel von ferne gehört. Trotzdem war ich bereit, Stein und Bein zu schwören, dass mir kein Kaiser in Europa etwas Vergleichbares vorsetzen könnte. Mein Puls klopfte wie tüchtige Wellen an meine Schläfen und ich hatte nur einen Gedanken, nämlich, dass ich dieses Meer befahren müsste. Ich drückte dem Narren Georg von Asamoah mein kopfloses Huhn in die Hand und bat ihn zu warten. Wie unter einem zauberischen Bann eilte ich schnurstracks über den Strand und kam vor dem singenden Federvieh und seiner Besitzerin zum Stehen, des Atems beraubt und womöglich mit roten Wangen, wegen der Hitze natürlich, und mit Hühnerblut befleckten Händen. Eine Gelegenheit, mich zu erholen, wurde mir nicht zuteil. Die Vogelhändlerin gab ein paar unverständliche Sätze zum Besten, lachte, dass es mir wie Kristall in den Ohren klang, und schon saßen zwei oder drei der Loravögel auf meinen Schultern, zackten mit ihren Krallen mein Fleisch und knabberten an meinen Ohren. Ich hielt mich für eine überrumpelte Nuss, traute mich jedoch nicht, einen wirklichen Protest zu äußern, sondern ganz im Gegenteil, und zu meiner eigenen Überraschung kam ein Schwall lobender Worte über meine Lippen, und das auch noch auf Friesisch. Und wenn mein Gegenüber mich nicht wörtlich nehmen konnte, so begriff das Weib doch meinen Tonfall und den Ausdruck meines Gesichtes, und das womöglich besser, als ich selber mein dummerhaftes Reden verstand. Manch ein besonnener und trockener Kopf mag mich verlachen und meine Meinung als Unsinn abtun, doch es stimmt. Ich hatte gerade dieselben Empfindungen wie seinerzeit im Amsterdamer Badehause. Das heißt, was die Koboldin an bunten Papageien in der Hand hatte, das steckte mir an kunterbunten Flattervieh im Bauch. Und nicht der Leser in seinem Ohrensessel ist klug, wenn er darüber lacht, sondern die Jungfrau unter den wiegenden Palmen und dem reizenden Himmel von Präsil war es, denn sie machte, was sie wollte. Ich zog meine beste Karte aus dem Hüftbeutel, den Kreuzkönig, und erstand auf der Stelle einen Papageien, der sich in ein strahlendes, blaues Kleid hüllte, mit einem gelben Schnabel und einem Gesang wie von einem Chorknaben im Hamburger St. Mariendom, wenngleich nur in kurzen Strophen, viel zu kurz, aber das würde sicherlich noch werden, die Rasse war gelehrig. Wenn der Kleine nicht sang, war er am Schnacken, und das offenbar recht unterhaltend, denn die Vogelhändlerin fiel dauernd ein und brach in ihr schwindelerregendes Lachen aus. Ich legte noch eine Herzdame als Dreingabe auf den Kreuzkönig in ihre Hand und sagte: Donnerwetter!